und möchte ihn sehr herzlich damit begrüßen, und zwar Herr Dr. Markus van den Hövel, also nett, uns diesen Vortrag zu ermöglichen und sein reiches Wissen, auf das sind wir schon sehr, ich muss sagen, neugierig und auch gespannt, was er uns alles zu sagen hat. Und es wird uns sicher bestärken auf unserem Glaubensweg. Es wird uns wieder Kraft geben, diesen Glauben auch an das wahre Antlitz Jesu wieder zu bezeugen. Und wir werden sicher sehr viel davon mit nach Hause nehmen. Und damit wir auch dann wirklich gestärkt auch zu Hause weiterwirken können. Und das verdanken wir ihm. Und ein herzliches Grüß Gott und ein Dankeschön.
Ja, liebe Schwester Christine, liebe Freunde des Volto Santo, spreche ich so laut genug oder soll ich ins Mikro sprechen? Also das heißt, auch die Hinteren können mich verstehen. Ich versuche, es so laut wie möglich zu machen. Wenn Sie mich nicht verstehen können sollten, dann sagen Sie das bitte. Hilfsweise können wir natürlich auch das Mikro zur Rate ziehen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die freundliche Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Und ich glaube, mein Weg hierhin war gar nicht so weit wie der Weg von vielen von Ihnen. Denn ich komme aus dem Ruhrgebiet und das sind gute 2 Autostunden entfernt hier von Hede. Also für mich war es überhaupt kein Problem. Ich bin sehr gerne gekommen. Die einzigen Bedenken, die ich habe das gerade schon beim Mittagsessentisch festgestellt, Sie wissen alle so viel von Mango Pello und wahrscheinlich sogar viel mehr als ich, dass ich mich eigentlich frage, was kann ich Ihnen jetzt in einem Vortrag überhaupt vermitteln? Denn ich möchte natürlich nicht, dass Sie anfangen sagen, ach, um Himmels Willen, das haben wir alle schon 100-mal gehört. Und deswegen versuche ich vielleicht, einen Reigen zu spannen zwischen meiner eigenen Geschichte mit der Begegnung zum Volto Santo, was sich daraus entwickelt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von Ihnen sich darin wiedererkennen werden, bis hin zu recht aktuellen Entwicklungen und, wie ich denke und hoffe, einigen recht schönen Bildern dazu. Ja, Sie werden fragen, warum ist der Referent überhaupt Referent? Was zeichnet ihn aus, über dieses Thema Mango Pello etwas zu sagen? Wie kommt er zu diesem Thema? Und deswegen möchte ich mich zunächst Ihnen kurz persönlich vorstellen. Ich hatte bis zum Jahr 2006 mit Mango Pello gar nichts zu tun. Ich bin nämlich von Hause aus, von meinem Beruf her, Richter in verschiedenen Aufgabenbereichen, Vorsitzender einer großen Wirtschaftsstrafkammer beim Landgericht in Bochum, Mitglied des ersten Senates des Dienstgerichtshofes Nordrhein-Westfalen, eigentlich ganz gut ausgelastet und somit überhaupt nicht prädestiniert, etwas über heilige Bilder, heilige Tücher zu referieren. Und wie ich schon erwähnte, bis zum Jahr 2006 hatte ich von einem Muschelseidentuch in Mango Pello überhaupt nichts gehört. Was ich kannte, aufpassen, das war Turin, kannte es auch zu viel gesagt. Ich hatte einmal im Spiegel, der nun nicht im Verdacht steht, ein Magazin des Vatikans zu sein, vor vielen Jahren einen Bericht gelesen über das Turiner Grabtuch, welches mir vom Begriff her bekannt war, mehr aber auch nicht. Und ich wunderte mich, dass der Spiegel durchaus positiv darüber berichtete. Also mit Pro und Contra, wie Sie es wissenschaftlich gehört, aber durchaus positiv und jedenfalls ernsthaft die Möglichkeit in Erwägung zog, dass dieses Turiner Grabtuch authentisch sein könnte. Was für mich damals, als ich den Artikel las, sehr überraschend war. Insbesondere das im Spiegel zu lesen. So, und das fand ich interessant. Ich habe da mein Buch vom Turiner Grabtuch gelesen. Das fand ich ganz spannend. Und das war es dann aber auch wieder, bis zum Jahre 2006. Ich habe hier eine Krawatte von Leonardo da Vinci, keine Sorge, ich will Ihnen also nicht heute erzählen, dass Leonardo da Vinci das Tuch hergestellt hat. Sie kennen diese Theorien. Ja, das will ich also nicht vertreten, keine Sorge. Ja, und dann kommt das Frühjahr 2006. Es ist der Zufall oder die göttliche Fügung, an einem Sonntagmorgen im Frühjahr 2006 höre ich bei uns im Kloster, das bedeutet in Bochum-Stiepel, im Zisterzienserkloster, ist eine Dépendance des großen, berühmten und bekannten Klosters von Heiligenkreuz. Dort wird von einem Buch berichtet, das göttliche Gesicht von Paul Badde. Und darin behauptet dieser mir, muss ich zugeben, bis dato völlig unbekannte Autor, Paul Badde, der ja bekanntlich für die Tageszeitung Die Welt akkreditiert war, Journalist im Vatikan, er habe das wahre Gesicht Christi in den Abruzzen gefunden, so wie es im Johannesevangelium als Schweißtuch beschrieben ist. Er habe es nicht gefunden, er habe es wiederentdeckt, sagen wir es so. Ein Gesicht, nicht von Menschenhand, behauptet er in diesem Buch, auf einem hauchdünnen Schleier aus Muschelseide. Das hat mich fasziniert. Ich war sehr ungläubig, muss ich zugeben, und habe mir gedacht, aha, das ist wahrscheinlich sowas wie so ein Dan Brown-Krimi. Ja, wahrscheinlich ganz gut gemacht. So, und habe das Buch dann aber, weil ich neugierig bin, das ist auch Teil meines Berufes, habe dieses Buch am selben Tage noch gekauft, habe das verschlungen wie ein Krimi, war von der Geschichte fasziniert und habe dann den Entschluss gefasst, auch das ist vielleicht berufsspezifisch, in dem Buch kann viel stehen, das will ich selber mit eigenen Augen sehen. Und will mir selber meine Meinung bilden, ob das ein wunderbarer Dan Brown-Krimi ist oder ob da mehr dahinter steckt. Und so nutze ich mit meiner Frau einen bereits geplanten Urlaub in Südtirol im Frühjahr, Mai, Ende April, Anfang Mai 2006 im schönen St. Pauls in Eppan an der Südtiroler Weinstraße, nur wenige Wochen später, um von dort einen zweitägigen Kurztrip nach Mangopello zu starten. Und welche Eigendynamik daraus entstanden ist, die also mein Leben diesen 10 Jahren bis zum heutigen Tage, bis zum Vortrag hier und auch viele andere Dinge, auf die ich vielleicht ansatzweise zu sprechen kommen werde, geprägt hat, konnte ich mir nicht ansatzweise in diesem Moment vorstellen. Es fing eigentlich schon damit an, ich will jetzt nicht ausschweifen, unsere Zeit ist limitiert, aber Sie werden jetzt den ganzen Nachmittag nur diese ganzen Geschichten hören und ich hoffe, es interessiert Sie. Eigentlich haben wir gesagt, ach, wir fahren einfach darunter und ich wusste von dem Buch, da gibt es eine Villa Pardi, ganz nah in Finur entfernt, da kann man bestimmt unterkommen. Und dann sagte unsere Hotelchefin, Südtirolerin, die aber eben auch Italienisch kann, ja, ich kann ja mal da anrufen, ob die überhaupt Platz haben. Und dann rief sie an und genau an diesem Tag, an dem wir starten wollten, war in der Tat alles, weißt du, eine Gruppe da war, alles ausgebucht. Da sagte sie, ihr könnt einen Tag später kommen, okay, machen wir. So sind wir einen Tag später runtergekommen. Und zwar am 1. Mai 2006. Exakt 4 Monate vor dem legendären Papstbesuch bin ich mit meiner Frau dort zum ersten Mal in Mangopello gewesen. Ich habe am selben Tag dann noch, oder wir haben am selben Tag noch Schwester Blandina kennengelernt, und die wir ja auch aus dem Buch kannten. Und da war für mich klar, diese Schwester möchte ich kennenlernen. Und ich habe mir selber gesagt, wenn ich sie sehe und wenn ich die Möglichkeit habe, sie kennenzulernen, und es war ja alles überhaupt nicht vertraut, man wusste gar nicht, wie kommt man da überhaupt dran und so weiter, was wird man denn überhaupt sehen, abgesehen von der Frage, wie viel Fiktion, wie viel Realität steckt dahinter, das war für mich ja alles noch eine offene Geschichte mit vielen Fragezeichen, aber wenn ich diese Schwester sehe, der Paul Bader ein eigenes Kapitel gewidmet hat und sie damit im Munde weltbekannt gemacht hat, muss man ja sagen, dann möchte ich sie interviewen, als ob sie bei mir im Gerichtssaal eine Zeugin wäre. Das war meine Absicht. Und am selben Tag haben wir dann in der Tat plötzlich, wir gingen aus der Kirche, zunächst gingen wir hinein. Und ich muss ehrlich sagen, dieser erste Anblick, das war schon faszinierend, weil es sich so bestätigte. Diese unglaubliche Transparenz, ja, so wie es Badde geschrieben hat, die man sich gar nicht vorstellen kann. Man geht hinein und sieht Transparenz, man sieht nichts und doch etwas. Und dann geht man eben näher, Sie kennen das ja alle, geht die Stufen empor und dann kristallisiert sich eben dieses Bild in Anführungszeichen, dieses Gesicht Christi heraus. Das war extrem beeindruckend. So, da haben wir lange vor verweilt und da dämmerte es, dass das mehr ist als ein Dan Brown-Krimi. Spätestens da wurde es mir und uns klar. Und dann sahen wir, als wir die Kirche schließlich wieder verlassen haben, schon sehr beeindruckt, muss ich ehrlich sagen, da sahen wir plötzlich von hinten eine Ordensschwester, na, ist das Blandina, könnte sein, und da sagt Schwester Blandina, und tatsächlich, sie dreht sich um. Sie dreht sich um, und wir kannten uns eben damals nicht, und da haben wir gesagt, sind das erste Mal da, und so weiter, aber Blandina war damals noch etwas weniger gesprächig als heute, und sagte, ja, ich bin ja ein bisschen an meinen Schweigeorden gebunden, und so weiter, und da haben wir gesagt, okay, wir wollen nur eins wissen, stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, stimmt, alles richtig. So, das war die Kurzinformation. Und da haben wir überlegt, das reicht uns aber nicht. Wir wollen vom Blandina mehr wissen. Wie machen wir das? Und da hatte meine Frau eine gute Idee. Hat gesagt, also, wenn wir an die Schwester sozusagen kommen wollen und wollen uns von ihr authentisch das Ganze anhören, dann müssen wir abseits der Pilgerströme ganz morgens ganz früh in die Frühmesse gehen. Da wird die Schwester bestimmt da sein und da sind wir auch da.
Und das haben wir auch gemacht, sind um 6 Uhr schon aufgestanden. Ich hätte auch gerne weiter geschlafen, muss ich zugeben, aber dies war natürlich schon wichtiger, keine Frage. Und in der Tat, dann war es auch so, dass Schwester Bujandina morgens in der Kirche war und sie hatte bereits zu diesem Zeitpunkt, das war dann der 2. Mai, einen Tag später, polnische Journalisten zu Besuch. Die waren nämlich damals schon da, um dieses Paul-Wagel-Buch ins Polnische zu übersetzen. Und sie war dabei, gerade den Journalisten das zu erklären, stand hinter dem Volto Santo nach der Messe und erklärte ihnen das. Und da haben wir uns sozusagen unaufgefordert, unaufdringlich, aber doch beharrlich dazugesellt. Und dann sagte sie, ja, also, wenn Sie gerne möchten, ich kann Ihnen mal die Studien der Supraposition bei mir im Arbeitszimmer zeigen. Und das war natürlich für uns der Sechser im Lotto, gerade eine Nacht in Mangopego zu sein und schon sozusagen morgens noch vor dem Frühstück, ja, mit Schwester Brandinga im Arbeitszimmer uns diese Studien ansehen zu können. Ich bin noch nie so schnell den kleinen Weg hochgerannt, denn in ihrem kleinen Auto hatten die polnischen Journalisten Platz, aber nicht wir. Wir waren ja damals noch Fremde und haben auch erzählt, dass wir das gut hinschaffen, dorthin zu laufen. Da habe ich, glaube ich, neue Weltrekorde im 100-Meter-Lauf aufgestellt. Wie dem auch sei, wir waren im Arbeitszimmer, haben dann die Studien gesehen und das war in der Tat auch für uns sozusagen der Punkt zu sagen, jawohl, das, was in diesem Buch beschrieben worden ist, das stimmt. Und seit dieser Zeit bin ich regelmäßig in Mangopego. 2007, ein Jahr später, habe ich dann Paul Bartelt persönlich kennengelernt. Heute sind wir sehr gut miteinander befreundet und treffen uns ganz regelmäßig an verschiedenen Orten, natürlich häufig in Mangopego, aber auch in Rom. Ich habe ihn jetzt vor kurzem besucht, er war sehr schwer krank gewesen, die haben das vielleicht mitbekommen. Er war 3 Monate nicht in Rom, ist vor wenigen Tagen zurückgekehrt. Es geht mir aber jetzt wieder doch erstaunlich gut, muss man sagen. Toi, toi, toi. Und kennengelernt haben wir uns eigentlich über einen Bericht. Und deswegen war auch der Bericht für die Nachhänger doch ganz positiv, auch wenn er eigentlich ein Desaster war, nämlich ein Bericht zu Karfreitag 2007 im ZDF. Es hatte schon einige Berichte vorher im Fernsehen gegeben und dann gab es eben einen Bericht, Karfreitag 2007, abends um 19 Uhr oder 19.30 Uhr, ich weiß nicht mehr ganz genau, und da waren eigentlich alle von anfänglich begeistert, Mensch, das ZDF bringt an diesem Tag, zu dieser Zeit, diesen Bericht. Und da wusste eben niemand, dass es ein ganz tendenziöser Bericht war, der nämlich nur ein einziges Ziel hatte, zwar die Geschichte des Volto Santo aus dem Wandelbuch im Grunde zunächst mal zu kopieren, ohne Angabe des Autors, ohne Quellenhinweis, das war schon wissenschaftlich extrem unseriös, um dann zum Schluss zu einer vermeintlichen Untersuchung zu kommen, da komme ich auch gleich noch drauf, mit Professor Giulio Fanti, um dann zu sagen, Fanti hat aber in einer Extremvergrößerung 13 Farbpigmente festgestellt auf diesem Schleier. So, jetzt hätte man ja anfangen müssen zu diskutieren und zu sagen, okay, was bedeutet das? Erstens, stimmt das? Hat man das sozusagen gegengecheckt, verifiziert? Und wenn ja, was bedeutet das? Und was macht das ZDF? Abspann. So, und damit war, ich habe es bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis vielfach gehört, von Leuten, denen ich vorher davon erzählt habe, die sagten, ja, aber wir haben jetzt den Bericht gesehen und es war doch wohl nur gemalt, ne? Oder? So, da hatte man ganz viel Arbeit sozusagen an diesem Bericht vorbei aufzuräumen. Das hat mich so wahnsinnig geärgert, dass man eben wissenschaftlich unseriös nicht mal die Fragen, die sich jetzt aufdrängen, thematisiert und erörtert hat. Man kann ja unterschiedliche Auffassungen sagen, diskutieren, aber ich kann natürlich nicht im entscheidenden Moment abbrechen und das Ganze dann sozusagen als wissenschaftlich seriösen Beitrag verkaufen. Und ich habe damals dann die Produzentin dieses Filmes angeschrieben, Frau Pilters, und habe ihr das entsprechend dargestellt, mit Fakten und so weiter belegt. Und dann gab es eben einen Brief zurück und dann schrieb sie, ja, so ist das eben. Das war natürlich völlig neben der Sache. So ist das, man kann es glauben oder eben nicht glauben. Kein Wort zu den Fakten, kein Wort der Argumentation. Da war mir klar, auf welchem Niveau wir waren. Und da wurde die Sache abgebrochen. Und da hatte ich ihr vorher noch gesagt, hinzu kommt eben noch unseriöserweise, dass sie Bilder von Paul Bartelt verwertet haben. Die dürfen sie gar nicht verwerten. Hat er dem zugestimmt? Und dann kam die ziemlich rotzige Antwort zurück. Ja, stimmt, das ist uns durchgegangen. Wir bieten dem an 100 Euro pro Foto. So, das war sozusagen aber der Status, dass Paul Bartelt und ich uns kennenlernten darüber. Und so gesehen hatte auch dieser Beitrag, so katastrophal, der im Einzelnen war, auch wieder sein Gutes. Die 100 Euro sind natürlich abgelehnt worden. Da muss man nicht ernsthaft drüber diskutieren. Ja, so entwickeln sich die Dinge. Inzwischen bin ich in einer Vielzahl von Vorträgen, Diskussionen, Aufsätzen, Interviews und im Radio, Fernsehen, Büchern und so weiter unterwegs. Alles Dinge, die ich mir wirklich im Jahr 2006 nicht ansatzweise, kann ich ehrlich versichern, hätte träumen lassen. Man wird immer wieder gefragt, das ist vielleicht auch eine Frage, mit der Sie auch schon konfrontiert worden sind, wieso, also wenn Mango Perio, wenn das alles echt ist, wieso war das so lange eigentlich so unbekannt? Ja, wenn das 2000 Jahre alt ist. Wieso taucht das eigentlich erst auf, ja, sagen wir mal, ab 2006 ist wirklich so ein Datum, wo es ja nun faktisch sehr publik geworden ist. Obwohl es ja Mango Perio vorher schon gab, Masu gab es ja noch viel eher und so weiter. Wieso taucht es plötzlich auf? Wenn es also 2000 Jahre alt ist und sogar aus dem Grab Christi stammt oder stammen soll, und selbst wenn Mango Perio schon seit 500 Jahren, warum interessieren wir uns jetzt erst dafür? Und das sind ja Fragen, die sind ja berechtigt, muss man sagen. Vorab, lange Zeit, eigentlich immer, war bekannt, dass es ein Bild Christi gibt. Na, ich bin jetzt so schnell. Nein, ich muss andersrum. So. Das ist mal vereinfacht, Sie werden das kennen, die Landkarte des Weges, wie wir meinen, es mehr oder minder gesichert nachvollziehen zu können. Danach spricht viel dafür, dass im ersten Jahrhundert dieses Tuch, dieses Schweißtuch von Jerusalem nach Edessa gegangen ist. Ich will mich jetzt nur in Stichworte klären, Sie werden die Geschichten wahrscheinlich kennen. Ob es die Abgar-Legende ist, König Abgar von Edessa empfängt ein Christusbild von Judas Thaddäus, Fragezeichen. Das wird jedenfalls dokumentiert, wenn ich es richtig sehe, bereits im Jahr 325 bis hin ins 6. Jahrhundert hinein. Es gibt die Kambojana-Legende, dass eine Frau Hypatia ein Tuch mit einem Christusbild aus dem Brunnen zieht und viele verschiedene Legenden. Legenden sind ja, die muss man lesen, die muss man zu lesen verstehen. Das steckt in dem Begriff ja schon mit drin. Und im Grunde ist es nicht genau wörtlich zu nehmen, aber die Legenden zeigen etwas. Nämlich, die machen auf etwas aufmerksam. Es gibt da ein Tuch mit einem Christusantlitz. Im Jahr 574, so wird es vermittelt, ist das Tuch offensichtlich von Kambojana nach Konstantinopel verbracht worden. Da gibt es einen schönen Text, unter anderem von Tiphys aus dem 6. Jahrhundert, nämlich Maria, die Gottesmutter, habe das Tuch mit dem wunderschönen Gesicht ihres Sohnes an sich genommen, das, so heißt es, auf bzw. über dem Grabtuch entstand. Auf oder über dem Grabtuch, ein ganz interessanter Text aus dem 6. Jahrhundert, der im Grunde schon die Supraposition, wenn man so will, verdeutlicht. Ja, ich will das nicht mit dogmatischer Sicherheit behaupten, aber es spricht einiges dafür, dass im Jahr 705, 708 das Tuch in Rom angekommen ist unter Papst Johannes dem 7., so wird es jedenfalls dokumentiert auf einem alten Fresko mit dem Volto Santo Ciborium. Und da ist eben die Rede von einem Tuch Veronica. Später heißt es, dass Veronica genannt wird. Veronica genannt wird im Sinne von Vera Icon. Seit dem Jahre 1208, ein interessantes Datum, was jetzt eigentlich gerade wieder zum Tragen gekommen ist, da will ich im zweiten Teil daraus berichten, ist dann die Tradition begründet worden von Papst Innozenz dem III. Jeden zweiten Sonntag nach Epiphanie eine große Prozession zu machen, nämlich von Rom, in dem das Tuch verwahrt war, bis hin zum Hospital Santo Spirito. Und diese Tradition ist einige Jahrhunderte, hat man die aufrechterhalten. Sie ist in diesem Jahr, da komme ich im zweiten Teil drauf, wieder begründet worden. Das ist ein ganz wichtiges Datum und das ist auch ganz klar dokumentiert. Und die Pilger sind damals nach Rom gekommen, um das Volto Santo zu sehen. Nicht den Papst, sondern das Volto Santo. Und die haben eine solche Pilgerkappe getragen. Ja, man kennt ja die Jakobsmuscheln und die entsprechenden Zeichen. Dies ist eine Pilgerkappe gewesen, wie man sie damals getragen hat, um nach Rom zum Volto Santo zu pilgern. In Rom verliert sich irgendwann die Spur. Es gibt ein Inventarverzeichnis eines Giacomo Grimaldi, da komme ich auch noch drauf, welches das Christusbild verzeichnet, Jahre später, aber dann ein anderes Bild dort verzeichnet. Es gibt auch Menschen, die das Tuch als im Wortsinn der Veronica erachten. Möglicherweise ist dieses Tuch dann 1525 während des Aufstandes Sacco di Roma verschwunden, vermutlich über die Engelsburg in Sicherheit gebracht worden zum Landbesitz nach Mango Perio. Das ist eine mögliche Spur, keine dogmatische, aber es ist jedenfalls eine mögliche Erklärung. Ja, nach dem Verschwinden aus Rom, vermutlich wie gesagt 1525, verliert sich die Spur. Rom selbst hat immerhin durch diverse Kopien und Legenden die Spur auf das Volto Santo eigentlich immer aufrechterhalten. Und fromme Pilger in und um Mango Perio haben das Tuch immer verehrt. Aber das hat eben bislang keine größere Resonanz nach sich gezogen. Wie sollte man auf die Idee kommen, dass eben in der allertiefsten Provinz, die man ja selbst heute noch, heute kann man es erreichen, aber es ist doch recht beschwerlich, dass gerade dort das authentische Christusbild der Auferstehung sich befindet. Da hat Paul Barth, ich will das mal kurz zitieren, mal das Beispiel gebracht des berühmten Geigers Joshua Bell, der die Konzerthallen dieser Welt erfüllt und dann in einem Experiment sich gestellt hat an eine U-Bahn-Station, ich glaube in New York war es sogar, und hat dort sozusagen im U-Bahn-Schacht Stehgeiger gespielt. So, ja, mit einer, ich glaube, Original Stradivari über 1 Million. Und die Leute sind achtlos vorbeigelaufen. Die, die vielleicht 3 Tage vorher noch im Konzert waren und über 100 Euro für so ein Ticket bezahlt haben, sind achtlos vorbeigelaufen. Nur 2 oder 3 haben ihn erkannt. Und am Ende waren in dem Klingelbeutel, ich glaube, $35. Davon hat der Anger gar nicht, ich glaube, 30 reingeworfen. So, das zum Thema, wie wird ein Bild, oder wie wird etwas bekannt und wie kann es auch verschwinden? Ist manchmal einfach nur eine Frage, welchen Rahmen man dem Ganzen schafft. Ja, die nächste Frage drängt sich auf, warum taucht der Schleier eigentlich wieder auf? Und damit beginnt eigentlich jetzt die spannende Geschichte der Neuzeit. Es sind aus meiner Sicht mehrere Umstände, die sich da wirklich vereinigt haben. Ganz wesentlich charismatische, unbeirrbare Persönlichkeiten, ganz wesentlich wissenschaftliche Erkenntnisse, ganz wesentlich moderne Formen der Publikation und der Geist Gottes über allem schwebend. Ich möchte das näher beleuchten. Der Beginn der Mango Pelgo Story, sag ich jetzt mal, in der Neuzeit, wird aus meiner Sicht vielleicht zunächst durch Padre Pio begründet, dem Nationalheiligen Italiens. Jeder, der mal in Italien war, der kommt gar nicht vorbei an diversen Autobahnstationen, in Geschäften, in der Bäckerei, wo auch immer, findet man Bilder von Padre Pio und jeder kann einem eine Wundergeschichte von Pio erzählen. Das ist wirklich phänomenal. Und Padre Pio hat im Jahr 1963 bekundet, das größte Weltwunder ist Mango Pelgo. 1963 gab es keine wissenschaftliche Untersuchung, gar nichts. Das ist eigentlich schon ein Phänomen, dass jemand eine solche Aussage tätigt. Man hat wahrscheinlich damals gesagt, ja, ist völlig verrückt. Heute kann man sagen, unglaublich, dieser Weitblick. Ist eben eine Frage der Perspektive. Wie kann man 1963 in der Provinz von San Giovanni di Rotondo eine solche Aussage zu einem Tuch treffen, das an Jesus Antritt zeigt? Da ist nichts erforscht, eine Symbiose zu dem Turiner Tuch, ja nicht ansatzweise, muss man ehrlich sagen, erkennbar. Allein diese Aussage, dieser unglaubliche Weitblick, machen Padre Pio unsterblich. Und diese unglaubliche Geschichte geht ja weiter. Padre Pio stirbt 1968 in seinem Kloster, ein ganzes Land trauert, aber das Sterben von Padre Pio beginnt letztlich, das war ja 22. September 1968, auch vor dem Volto Santo in Mango Pelgo. Obwohl er San Giovanni di Rotondo nicht mehr verlassen hat. Mit den überlieferten Worten, auf Wiedersehen im Paradies. Auch dies ist bezeugt. Padre Pio, der im Zeitpunkt eines Zusammenbruchs, der ist filmisch im Übrigen ja dokumentiert, reiner Zufall oder Gottesfügung oder beides, er bricht in der Messe zusammen und wird zeitgleich von Domenico d'Accese in Mango Pelgo gesehen. Denn der, der dies bezeugt, ist mit bürgerlichem Namen Emidio Petraccia, Pater Domenico d'Accese, der Guardian des Volto Santo in Mango Pelgo. Ich nehme an, Sie kennen diesen überaus sehenswerten Film von Paul Bade bei EWTN über Domenico d'Accese, wie ich finde, ein großartiger Film, den man auch im Internet sich ansehen kann. Knapp 30 Minuten lang, hat inzwischen über 30.000 Aufrufe bei CutTube, auch über YouTube abrufbar. Und es geschieht wieder Unglaubliches. Als Padre Pio, nämlich 1968, wie ich gesagt habe, stirbt, wird in einem gigantischen Beerdigungszug zu Grabe getragen, ganz Italien trauert, ein ganzes Land, so kann man lesen, ist quasi zusammengebrochen. Domenico d'Accese ist, auch dies ist bezeugt, er hat nämlich Besuch von Pilgern gehabt, zu diesem Zeitpunkt in Mango Pelgo. Und dann taucht vor einigen Jahren, im Jahr 2013, ein unglaubliches Video auf. Nee, da taucht es auf. So. Das ist ein Bild von dem dritten italienischen Fernsehen, Rai Tre. Und das zeigt, plötzlich hat man das gesehen, auf dem Bild links, Domenico d'Accese, der an der Beerdigung teilnimmt. Das hat nie jemand bislang zur Kenntnis genommen, bis im Jahr 2013. Ich weiß gar nicht, ob es ein Cousin war, aber ich bin momentan nicht präsent, darauf aufmerksam wurde, sagt, das gibt's doch nicht. Domenico d'Accese taucht auf der Beerdigung von Padre Pio auf. Und das ist ein altes Video von Rai, da kann man auch nicht sagen, ja, das haben wir schon damals irgendwie zusammengeschnitten, 1968. Da wusste niemand, welche Bedeutung Mango Pelgo heute gewinnen würde, was das irgendwie in Zusammenhang geben könnte, war völlig undenkbar. Und dieser Domenico d'Accese hat als erster in der Neuzeit bekundet, nach eigenen Erfahrungen, er war selber verschüttet aufgrund eines riesen Erdbebens als Junge Und er hat immer wieder bekundet, seitdem er in Mangopelgo war, der Schleier von Mangopelgo ist nichts anderes als das Schweißtuch aus dem Johannesevangelium. Das ist ein ganz kurzer, kleiner Satz. Und der Satz ist aus meiner Sicht 100% richtig. Und eigentlich ist es traurig und schade, dass es viele Leute auch sozusagen aus dem internen Kreis gibt, die das immer noch anzweifeln. Und wir haben auch am Mittagessentisch schon drüber gesprochen, immer wieder neue, mehr oder minder abenteuerliche Theorien aufstellen. Viele auch aus Profilierungssucht, muss man ehrlich sagen, ohne sich einfach an diese klare Botschaft zu halten. Das ist in den 60er und 70er Jahren eine unglaubliche Aussage, muss man ehrlich sagen. Eine erste Untersuchung findet einzig erst statt 1977, in dem ein Journalist und ich glaube Psychologe, Bruno Samachicchia, so spricht er sich, wenn ich es richtig ausspreche, mittels einer sogenannten Rotlampe in einem langwelligen UV-Licht gewisse Details erkennen lässt und dann sagt, dieser Schleier, der reagiert überhaupt nicht auf dieses Licht. Das Licht geht ins Leere, das widerspricht vollkommen den physikalischen Gesetzen. Und das ist der Anlass, nach dieser Untersuchung für Domenico D'Accese die Öffentlichkeit über das Volto Santo zu informieren. Und jetzt kommt auch insoweit wieder dieser Zusammenschluss mit Turin. Denn Domenico D'Accese reist 1978, als die berühmte Grabtuchkonferenz war, zur Grabtuchkonferenz, um eben auch über das kleine Grabtuch, um über den Mangopelgo-Schleier aufzuklären. Und in Turin nimmt das Schicksal seinen Lauf, wie man es sich gar nicht anders vorstellen könnte. Der Domenico D'Accese, der nach Turin fährt, um zu sagen, Freunde, auf der Seite, da hier ist Turin, aber es gibt noch ein anderes kleines Tuch. Ja? Der kommt dabei ums Leben, weil ihn ein Fiat 500 anfährt und so schwer verletzt, dass er wenige Tage später an den Verletzungsfolgen verstirbt. Er lässt gewissermaßen sozusagen als einer der ersten ganz großen Zeugen der Neuzeit sein Leben für dieses kleine Grabtuch, für das Volto Santo. Aber das wiederum nimmt ein Journalist, Renzo Allegri, zum Anlass, zum ersten Mal eine Geschichte des Volto Santo zu publizieren. Nämlich von Mangopelgo in dem Magazin Gente, so ein Klatschmagazin, wie in Deutschland vielleicht die Bunte oder sowas. So, und da erscheint zum ersten Mal die Geschichte des Volto Santo. Und diese Geschichte wird übersetzt. Und die deutsche Fassung, die dann irgendwann, ja, vielleicht in diversen Klöstern, wo auch immer, mal zunächst verschwindet, die wird, und jetzt kommen wir ganz aktuell, die fällt einer deutschen Ordensschwester in die Hände, nämlich Schwester Brigandina Pascale Schürmer. Ja, und dann wird diese unglaubliche Geschichte sozusagen jetzt intensiv in Gang gesetzt. Und ich will jetzt in der Tat nur einige Stichwörter nennen. So, ja, Schwester Brigandina, die also mit ihrer unglaublichen Beharrlichkeit und Akribie dieser Spur weiter nachgegangen ist und gesagt hat, okay, wenn dieses Tuch von Mangopelgo authentisch sein soll, dann muss es deckungsgleich, dann muss es kongruent zu Turin sein. Sonst kann ich es nicht als authentisches Bild, als authentisches Tuch anerkennen. Und sie begründet bekanntlich die sogenannte Supraposition, indem sie anfänglich, welche Mittel hat man da in einem kleinen Kloster in der Schweiz, indem man einfach zwei Folien nimmt, im Copyshop die übereinander legt und sagt, ja, könnte passen, könnte nicht passen, dass dann diverse Wissenschaftler hinschickt, anfangs verlacht und verspottet wird, da wird gesagt, ja, klar, gibt es ein paar Ähnlichkeiten, aber die gibt es auf allen Christusbildern, aber mehr ist das auch nicht. Und da macht sie immer weiter, bis sie schließlich dann Professor Heinrich Pfeiffer und wirklich einen der größten Kenner christlicher Ikonographie in Rom überzeugen kann. Und Pfeiffer erklärt dann, das ist die Virunica im Sinne von Vera Icum, das wahre Antlitz. Nach diesem Tuch, so sagt Pfeiffer, habe ich mein ganzes Forscherleben lang gesucht. So, ich habe jetzt mal einige der Wissenschaftlichen, die Untersuchungen gemacht haben, auf eine Seite kopiert. Links sehen wir schon den bereits angesprochenen Bruno Samachicchia, der mir eben mit Wurzlicht und dem langwegen UV-Licht normalerweise Dinge sichtbar macht, aber hier feststellt, der Schleier reagiert nicht, irgendetwas folgt nicht den bekannten physikalischen Gesetzen. Dann oben in der Mitte Professor Donato Vittore, Mediziner, Orthopäde, Traumatologe aus Bari, hat da mit hochauflöslichen Scannern erste Untersuchungen gemacht, um festzustellen, keine Farbe, vollständige Leere, unglaubliche Transparenz, für mich wissenschaftlich nicht zu erklären. Professor Resch unten rechts aus Innsbruck, Theologe, Psychologe, und er nennt sich ja selber Wissenschaftler der Paranormologie, konstatiert nach der Definition von zahlreichen sogenannten Konkordanzpunkten, dass die Kongruenz zu Turin jenseits der Zufallsgrenze liege. Chiara Vigo bezeugt, dieser Stoff ist Muschelseide. Und Professor Giulio Fanti, mit Vittore zusammen, weil er die Untersuchung von Vittore vollkommen bestätigt hat, um dann aber 2007 in dem schon angesprochenen ZDF-Bericht im Grunde ins Gegenteil verkehrt zu werden. Fanti will 13 Farbpunkte festgestellt haben, um aber einen Tag später nach dem ZDF-Bericht in einem Vortrag zu verkünden, dass nach seiner Erkenntnis dieses Tuch nicht von Menschenhand ist. Natürlich wird das im ZDF-Bericht nicht gebracht. Das wäre ja das Minimum an Redlichkeit gewesen. Fanti, Professor für Messtechnik, mechanisch und thermisch aus Padua. Ja, und der eindeutig gesagt hat, diese 13 Farbpigmente, die sind für die Bildgebung nicht kausal. Das ist genauso, stellen Sie sich vor, Sie haben einen PKW, der ist frisch gewaschen und dann kommen da 13 Farbschmutzer drauf. Ja, dann können Sie auch nicht sagen, aha, die definieren jetzt die Farbe Ihres Fahrzeugs. Hat nichts damit zu tun. Und dann hat es wenige Wochen später, um eben diese Untersuchung der 13 Farbpigmente zu verifizieren oder zu falsifizieren, am 30. April 2007 eine weitere Untersuchung gegeben. Nee. So, von Professor Pietro Baraldi aus Modena. Er ist Professor für physikalische Chemie und einer der ganz weltberühmten, ich habe es extra nochmal nachgegoogelt, Forscher im Hinblick auf Infrarot- und Raman-spektroskopische Untersuchungen. Und der hatte den Auftrag von Fanti, jetzt guck dir diese Punkte mal an mit deinem Raman-Spektroskop. Das heißt also, da wird ein Laserstrahl durch das Gewebe geschickt und wenn dieser Strahl auf organische Substanzen und so weiter stößt, dann wird er abgelenkt. Und aus dieser Ablenkung, ich kann es euch laienhaft erklären, bitte mir das nachzusehen, aus dieser Ablenkung kann man dann Rückschlüsse ziehen, um welche Substanz es sich handelt. Und Baraldi kann keinerlei Farbsubstanzen erkennen, Raman-spektroskopisch ist nichts festzustellen, der Laser geht durch und kommt zurück, da wird nichts abgelenkt und er sagt eben nur Mysterium, Mysterium. Auch das wird natürlich nicht vom ZDF und anderen publiziert. Ja, aber all dies publiziert eben der deutsche Journalist Paul Badde, wir haben es ja schon gesagt, akkreditiert beim Vatikan, in seinem ersten Buch 2005, das Muschelseidentuch und dann eigentlich in der noch bekannteren Auflage 2006, das göttliche Gesicht. Und diese Zeit entwickelt dann wirklich eine verblüffende Eigendynamik. Ich war ja, wie gerade dargestellt, am 1. Mai 2006 in Mangopello. Da war das Badde-Buch bereits dabei, in die polnische Sprache übersetzt zu werden. 4 Monate später besucht der Papst das Volto Santo in Mangopello. Das ist dann in der Tat eigentlich auch von allen Fernsehanstalten, manche länger, manche kurz, aber es ist weltweit ist das über den Globus gegangen. Der Papst, also Petrus vor dem Jesusgesicht und das war sicherlich auch der sogenannte berühmte Point of No Return, denn weswegen pilgert ein Papst nach Mangopello, weswegen erhebt er 3 Wochen später eine kleine Kirche, die ohne das Volto Santo, zwar ganz nett, aber trotzdem völlig unbedeutend wäre, zur Basilika, auch wenn er nicht ausdrücklich erklärt, jawohl, das Tuch ist authentisch, aber diese Zeichen, die sind aus meiner Sicht jedenfalls im kirchenrechtlichen Sinne an Klarheit nicht zu überbieten. Das Badde-Buch erscheint inzwischen in deutscher Sprache, polnischer Sprache, italienischer Sprache, Englisch, Französisch, Niederländisch und zurzeit ganz stark entdecken eben auch die Filipinos Mangopello. Der Verbreiter eben dieser Nachricht, das muss man ehrlich sagen, ist Paul Badde. Ohne seine Bücher und ohne sein Netzwerk wäre diese Verbreitung in dieser doch recht kurzen Zeit provinzübergreifend aus meiner Sicht nicht ansatzweise möglich gewesen. Und trotzdem gibt es natürlich immer noch viele, die den Schleier und dessen Geschichte nicht kennen. Denn eins muss man auch sagen, die mediale Verbreitung, die ist heute schwierig geworden. In den 70er und 80er Jahren, denken Sie mal zurück, da reichten vielleicht 2 große Sender aus, ARD und ZDF, und da hatten sie eine große Show im Fernsehen und die ganze Nation hatte diese eine Show gesehen und alle wussten, alle konnten am nächsten Tag mitreden. Heute ist alles zersplittert und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt im Grunde ja weltweit durch verschiedene Sender. Das heißt, die können solche Dinge nicht mehr so schnell medial verbreiten, wie das vor 20, 30 Jahren gewesen wäre. Und deswegen sind das eben so die vielen kleinen Schritte, die man unternehmen muss. Und dazu kann jeder auch von Ihnen beitragen, Sie machen das ja auch, da kann ich auch immer nur appellieren, erzählen Sie das weiter. Ja, wir alle müssen Multiplikatoren werden. Denn es gibt immer noch viele Leute, trotz intensivster Verbreitung in diversen Medien, durch Bücher, Zeitungen und so weiter, die es nicht kennen und die sich vielleicht auch gar nicht dafür interessieren, wenn man ihnen das nicht näher erzählt und ihnen die Dinge klar macht. Und diese Geschichte ist in all ihren Facetten so groß, dass man sich sowas auch ernsthaft alles gar nicht ausdenken kann. Und Paul Bader hat schon recht mit seiner Aussage, als wenn er sagt, das Tuch ist aus dem Nebel der Geschichte wieder aufgetaucht. Es war nie weg, aber es war eben vernebelt und jetzt taucht es auf und dass der Nebel sich immer mehr richtet, das ist auch unsere Aufgabe, liebe Freunde vom Volto Santo, dass wir das durch Wort sozusagen und Tat und durch entsprechende Medien und so weiter weitergeben. Und so hat es eben auch in den letzten Jahren auch vielfältige mediale Aufbereitungen gegeben. Das sind die beiden, wie ich finde, wunderschönen Filme von Paul Bader auf EWTN, das menschliche Antlitz Gottes, unmittelbar über den Mangopego-Film, inzwischen über 35.000 Mal, das ist ja schon mal eine Hausnummer, auf YouTube angeklickt, selbst auf YouTube, wo es sonst eher Popschlager geht, über 6.000 Mal. Und Pater Domenico aus Cese, das Titelbild darunter, ist ähnlich intensiv, über 33.000 Mal angeklickt worden und auf YouTube auch noch 2.500 Mal. Dann hat es, nur ganz kurz beispielhaft, einen Film von Andrea Oster gegeben, auf ProSieben für Galileo, ein sehr interessanter, guter Bericht. Ich selber hatte auch die Ehre, in einem Interview oder in zwei Interviews tätig werden zu dürfen im TV-Studio Kirche in Not, als ich plötzlich einen Anruf kriegte und mich wunderte, was will der Herr, den ich gar nicht kannte, Herr Pelster, und sagte, ja, ich habe gehört, Volto Santo, Mangopego, Turin, da gibt's doch irgendwie was, haben Sie nicht mal Lust vorbeizukommen, darüber zu berichten. Gut, hatte ich mir auch bis dahin nicht träumen lassen, aber hat dann auch geklappt und auch da sehe ich nicht diese Verbreitung von Paul Bader, um Himmels Willen, aber auch das ist inzwischen über 10.000 Mal in der Summe angeklickt worden. Also, ich will damit nur sagen, jeder von uns, auch wenn man gar nicht originär im Grunde die Affinität hatte, der Verbreiter zu sein, kann da was tun. Wir alle müssen unseren kleinen Beitrag leisten und dann summiert sich das zu einer ganz großen Bewegung, die wirklich weltweit dann Beispiel findet. Ich will aus eigenem Bereich da ein ganz kleines Beispiel erzählen, weil es mich persönlich auch durchaus berührt hat. Vor 2-3 Jahren, da habe ich einen mir befreundeten Chefarzt, der sammelt, interessiert sich für römische Münzen und wir sprachen eben über Dinge und da habe ich ihm mal ein Buch von Mangopego geschenkt und das fand er interessant, der sonst mit Kirche und solchen Dingen nicht anti ist, aber nicht allzu viel gut hat, sagen wir es mal so. So. Und der sprach mich im Frühjahr an und sagte, ja, er wäre in einem Kreis von Chefärzten, die sich immer regelmäßig treffen und sie machten noch einmal im Jahr einen Ausflug und sie hätten sich überlegt, inspiriert unter anderem durch mein Buch, nach Mangopego zu fahren, wie man denn da hinkommen könnte. So, und da habe ich gesagt, naja, also ich würde das kombinieren, denn die Frage ist, wie kommt man nach Mangopego, das ist ja so, ganz einfach ist es ja nicht. Ich würde es kombinieren mit Rom, nach Rom fliegen, sich ein bisschen Rom ansehen, Mietwagen nehmen und dann nach Mangopego rüberfahren. Hab da so ein paar Tipps gegeben und dann kriegte ich eine Mail zurück, ja, kannst du nicht mitfahren, das klingt ja alles gut. Das haben wir im letzten Herbst gemacht und da waren also insgesamt 6 Personen, 5 Chefärzte und ich und die bisher überhaupt keine Kenntnis davon hatten, nie was davon gehört hatten und die sich einfach haben berühren lassen. Und dann habe ich selber gesehen, wie diese Leute, wie gesagt, die sonst nicht kirchenanti, aber eher kirchenfern wären, vor dem Volto gestanden haben in einer Führung von Schwester Petra Maria. Wir hatten das Glück, die Kirche ganz für uns alleine zu haben, geschlossen für uns, Schrein geöffnet. Unglaubliche Effekte, muss man wirklich sagen, die wir da zu sehen bekommen haben. Und da stand ich wirklich nur davor und ganz ergriffen und sagte nur noch, danke. Mehr nicht mehr, danke. Und das war schon ein ergreifender Moment. So, und dann hatten wir anschließend noch die Präsentation von Blandinger in ihren Räumlichkeiten. Die kam dann und da hatte ich gesagt, Schwester Blandinger, wissen Sie was? Wir machen einen runden Kreis, Sie setzen sich in die Mitte bitte und jetzt erzählen Sie, denn eine authentischere Person gibt es ja nicht. Wie sind Sie dazu gekommen? Vielleicht können Sie uns das berichten. Und das war eben auch ein Moment, wo man die Stecknadel fallen hörte. Jedenfalls musste man dann Blandinger auch stoppen, weil unser Abendessen der Vega Party wartete. Aber es war wirklich begeisternd und die Chefärzte, die nun durchaus auch manches gewohnt sind, die sagten, eine unglaubliche Tour, das werden wir nie vergessen. Wir haben uns selber gefühlt, als ob wir an einem Krimi sozusagen teilnehmen und haben dies gesehen, unglaublich. Und vor wenigen Wochen bekam ich von einem der Ärzte, ich habe mit dem nur sporadischen Kontakt, bekam ich einen Anruf und der sagte, wir haben ja damals diese Mengertour gemacht, ich möchte das jetzt meiner Frau zeigen, ich fahre in diesem Jahr wieder dahin. Ich hatte es von dem eigentlich gar nicht erwartet Und da sagt er, kannst du mir die Villa Party buchen und können wir das irgendwie so hinkriegen? Und der fährt jetzt im September oder Oktober fährt er wieder hin. Und die anderen, habe ich dann gehört, haben in ihren Bereichen schon große Vorträge gehalten, was das für eine unglaublich runde Tour war. Ich bin von anderen Leuten angesprochen worden, die mit denen befreundet sind, und sagten, ich glaube, wir müssen da mal hinfahren. Die haben ja dermaßen davon geschwärmt. Also, das fand ich toll. Das ist auch immer so mein Anliegen. Gerade diejenigen, die noch gar nichts davon wissen, ja, die vielleicht gar nicht, normalerweise gar nicht für solche Dinge interessieren würden, die zu motivieren. Das ist auch meine Motivation, weil man dann das Gefühl jedenfalls hat, im kleinen Kreis zu begeben, aber immerhin auch Wissen weiterzugeben. Aber es gibt eben auch Gegenstimmen. Und auch das will ich nicht verschweigen. Genau, das können wir diesen Teil noch ganz gut reinpacken. So. So gab es am 17. und 18. März 2015 eine Tagung in Wien unter der Leitung des bekannten Grafdruck-Spezialisten Professor Karl-Heinz Dietz aus Würzburg. Das nannte sich Spuren vom heiligen Antlitz, Signum Sudarium, Mandyrium Virunica, Voltus Santo. Es gab Leute, die im Vorfeld sagten, Mensch, ist ja prima, dass die endlich auch das Voltus Santo entdecken. Ich muss ehrlich sagen, ich war von vornherein skeptisch, weil ich Dietz kenne. Und weil Dietz seit dem frühesten Beginn der medialen Berichterstattung in allen Fernsehberichten immer seine Gegenthesen formuliert hat. Und das Ganze natürlich, das ist auch so dieses Perfide. Da kommen ihm häufig Leute zu Wort, die sagen, jawohl, wie begeistert sie sind. Und jetzt kommt der Herr Professor, der Wissenschaftler, der ja nicht von vornherein so als Antimensch verschrien ist. Im Gegenteil, er steht zur Kirche, ja, er ist absolut pro Turin. Also durchaus kann man ihn als seriösen Wissenschaftler vermitteln. Und dann kommt der Dietz. Und deswegen hatte ich auch überhaupt keine Hoffnung, was diese Konferenz anbelangte. Und dann sagt der Dietz nämlich in einem der ersten Berichte schon, auch bei dem in dem sehr guten Bericht, der auf ProSieben lief, bei Galileo, da sagt Dietz, ja, also diese These, allein diese These, sagt Professor Dietz, dass der Schleier aus Rom verschwunden sei, zwischen 1506 bis 1608, was also diese grob dieser grobe zeitliche Rahmen ist, ist völlig unhaltbar. Da werden die Quellen glatt ins Gegenteil verkehrt und gerade diese Zeit ist extrem gut dokumentiert. Da wird wirklich ein Krimi wie Dan Brown sozusagen gesponnen, ohne jeden realen wissenschaftlichen Hintergrund. Ja, wenn man das erst so hört, denkt man, aha, naja gut, der Professor, der kennt sich damit aus, mit Geschichte, muss man erstmal widerlegen. Aber wenn man ein bisschen näher schaut, dann stellt man fest, dass das wirklich nur, leider Gottes, heiße Luft ist. Also zum einen, ob und wann ein Tuch aus Rom verschwindet, hat ganz streng kausal und ganz nüchtern juristisch formuliert mit der Frage, ob ein Tuch im Mangopello authentisch ist oder nicht, nichts zu tun. Das ist schon der erste Punkt. Das heißt, das Argument allein wird nie die Authentizität von Mangopello kippen können. Aber selbst wenn wir mal sagen, wir beziehen die gesamte Geschichte mit ein. Und er sagt, da werden Fakten völlig ins Gegenteil verkehrt. Man nimmt Dinge gar nicht zur Kenntnis. Ach, hier ist Frau Walli, genau. Das ist diejenige, die die Thesen formuliert hat. Eine große Kritikerin, mit der habe ich mich mal einen Abend lang fundamental gefetzt, als sie bei uns einen Vortrag gehalten hat über Mangopello. Und als ich ihr sagte, Frau Walli, ich fände es eigentlich sehr angenehm, wenn Sie mal nach Mangopello hinfahren. Und dann urteilen. Und dann kam eben die Antwort, das tue ich mir auf keinen Fall an. Ja, das ist der leere Rahmen in der Schatzkammer des Petersdomes. So. Und der Dietz sagt ja, und das habe ich damals auch gedacht, na, wie kann man das Argument entkräften, es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte, dass der Schleier verschwunden sein könnte. Also das heißt, das, was dann im Petersdom immer noch gezeigt wird, am Passionssonntag, das sagen ja viele, das ist der wahre Schleier. Da frage ich mich, ich stelle das nur als Frage, kriege keine Antwort, vielleicht vom Professor Dietz. Wieso gibt es dann einen leeren Rahmen, einen zerbrochenen Kristallrahmen mit dem Hinweis, Voltus Santo wird dort aufbewahrt? Vor allen Dingen mit Doppelglas. Das, was im Petersdom aufbewahrt wird, bedarf keines Doppelglases. Der ist nämlich nicht von beiden Seiten durchsichtig. Das gilt nur für den Mangopello-Schleier. Also, wenn es einen leeren Rahmen gibt und im Petersdom kein Pendant dazu, dann spricht doch erstmal eine Menge dafür, dass da vielleicht doch mal was anderes drin war und das, was da drin war, verschwunden ist. Dazu hat Dietz kein Wort gesagt. Und nur gesagt, das ist alles Quatschen, Fakten werden widerlegt. Dann gibt es ein zweites interessantes Argument. Nämlich das Inventarverzeichnis. Giacomo Grimaldi. im Jahr 1616 oder 1618, darüber streiten die Wissenschaftler, weil hier es eine offensichtlich überschriebene Zahl gegeben hat. Da gab es Gesundheit. Da gibt es schon manche, die meinen, da wäre vielleicht was gefaked, wie auch immer. Deswegen, mich interessieren diese beiden Zahlen nicht. Wie wir sagen mal 1616, 1618. Ja? Das Inventarverzeichnis zeigt links, das ist sehr eindeutig, das Mangopello-Gesicht, oder jedenfalls das Christus-Gesicht mit offenen Augen. Und nicht das, was man als Kopie im Vatikan sehen kann. Und 17 Jahre später oder 19 Jahre später, nachdem 1635, wird wieder ein Inventarverzeichnis erstellt. Und jetzt sehen wir ein völlig anderes Christusgesicht. Nur diese klassische Kopie, in Anführungszeichen, mit den geschlossenen Augen, weil es schreibt von offenen oder von geöffneten zu geschlossenen Augen. Auch da fragt man sich ja, wenn es also völlig fernliegend wäre, Herr Professor Dietz, wenn es völlig fernliegend wäre, dass es ein Verschwinden des authentischen Tuches gab, wieso wird in einem Inventarverzeichnis das Gesicht ausgetauscht? Fragezeichen. Müsste man jedenfalls plausibel beantworten. Zumindest dann, wenn man die These aufstellt, dass alle diese Thesen des Verschwindens völliger Humbug wären. So, und weil diese Fragen alle von ihm nicht beantwortet wurden, deswegen, das will ich nur zur Vorgeschichte sagen, hatte ich keinerlei Hoffnung in diese Konferenz. Zumal es wenige Wochen vorher in Würzburg auch eine Veranstaltung gegeben hatte, da ging es ausschließlich um Turin. Ich habe mir dann mal erlaubt, dorthin zu schreiben und zu sagen, okay, ich habe nichts gegen Turin, im Gegenteil, finde ich toll, aber ich fände es noch besser, wenn man auch über Mangopello berichten würde. Ich will den ganzen zeitlichen Rahmen gar nicht sprengen, aber es wäre vielleicht ein Gebot der wissenschaftlichen Seriosität, 10, 15 Minuten entweder mir oder anderen die Kompetenz sind, Raum zu geben, darüber zu berichten. Das habe ich dem Bischof geschrieben, habe ich dann der Tagungsleitung geschrieben. Es gab keinerlei Reaktion. Nicht mal, nein, danke, das wäre eigentlich so ein Gebot des Anstands gewesen, wenn man sagt, ja, herzlichen Dank für Ihr Angebot, super interessant, komme, aber geht leider nicht. Okay, aber es ist gar nicht reagiert worden. Dann habe ich nochmal hingeschrieben, habe gesagt, okay, habe genau dies geschrieben, ich hätte noch keine Antwort erhalten und ging davon aus, unter zivilisierten Menschen, dass man jedenfalls mal antworten würde. Auch wenn man es nicht will, würde ich akzeptieren. Ja, ich will mich da nicht aufdrängen. Wieder schweigen. Das zeigt so das auf wissenschaftlichem Niveau. Ich muss ehrlich sagen, wer nichts zu verbergen hat und keine Angst hat, wieso hat er Angst vor Griechenland? Ich hätte nichts dagegen, wenn hier Leute sitzen, die Turin vertreten, können wir ganz munter diskutieren, die ganze Nacht durch. Kein Problem. Das gehört zur wissenschaftlichen Redlichkeit dazu. Wir müssen nicht zu einer Meinung kommen, aber wir müssen uns fair austauschen können. Aber gar nicht zu reagieren, das zeigt im Grunde kein Niveau. So, und nun ganz kurz zu diesen Thesen. Nicht, dass man da sozusagen denkt, ja, okay, was ist schon da vielleicht gesagt? Denn Gertrud Waggi sagte mir, ja, jetzt ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass Mangopello nicht echt ist und nur ein Bild ist. Und außerdem, wir brauchen das sowieso nicht. Und die erste große These, es gibt drei Thesen, die lautet, beim Schleier von Mangopello handelt es sich nicht um Muschelseide, sondern um feinstes Lein, vielleicht Seide, aber auf keinen Fall um das Sekret, um den Faserbart der Pinga nobilis. Das ist an der Struktur der Fäden sehr leicht ersichtlich. Die Fäden des Schleiers von Mangopello sind im Durchmesser viel kleiner als die Fäden des Sekrets der Pinga nobilis. Byssus ist in der Antike mesopotamisch, ägyptisch, hebräisch, lateinisch nicht ein Gewebe aus einem tierischen Sekret, sondern aus Flachs bzw. feinstem Leinen. Und diese semantische Bedeutung blieb bis zur Renaissance erhalten und dann gab es die Bedeutungsverschiebung und die Verwechslung mit dem Faserbad von Bivalvien. Ja, klingt alles ganz nett, im Ergebnis trotzdem Unsinn. Warum wird diese These überhaupt aufgestellt? Ja, das ist subtil. Muschelseide, Byssus, ist nicht bemalbar, das weiß man heute. Wenn ich also beweisen will, dass Mangopello nur Malerei ist, muss ich erstmal von der Muschelseide wegkommen. Das ist der erste Gedanke. Dies ist ein, wie ich finde, wunderschönes Transparentbild. Ja, das ist der Schleier, auch wenn man ihn sozusagen gar nicht sieht. Das finde ich, ist eigentlich schon ganz eindrucksvoll, allen zu sagen, was ist das für ein Material. Und man sieht hier sehr schön, vor allen Dingen oben, Sie kennen das ja, diese aufgesetzten Flicken. Die sind nämlich Seide. Die sind feine Seide. Und trotzdem sehen Sie mal, wie stumpf diese Flicken sind im Vergleich zu dieser Transparenz. Und wie wenig transparent diese Seide ist. Wird ja gesagt, Seide ist immer transparent. Auch da kann ich Gegenstände verschwinden lassen. Man muss nur mal diesen Kontrast hier sehen. Dieser Flicken, die man ja auf dem Schleier wunderbar oben sehen kann, die mit guter Seide aufgesetzt sind und trotzdem meilenweit unterschiedlich von der Qualität des anderen Stoffes. Diese Erkenntnis, Sie sehen hier eigentlich nur den Kirchenraum und sonst nahezu nichts, obwohl es durch den Schleier fotografiert worden ist. Das ist ein Bild, was ich von Petra Maria gekriegt habe, finde ich extrem beeindruckend und würde ich allen, allen Mangopego-Kritikern auch immer empfehlen, angucken, verstehen und dann argumentieren. Und diese Erkenntnis, die basiert das ist eine Erkenntnis der Wissenschaftlerin Felicitas Mäder, nach deren Recherchen der Begriff Byssus bis zum 15. Jahrhundert eben feinstes Leinen bezeichnet und danach eben erst Muschelseide meinte. So, und jetzt sieht man, wie da argumentiert wird. Das, was die Frau Mäder sagt, das stimmt, das will ich gar nicht bestreiten. Hat nur mit unserem Fall sozusagen gar nichts zu tun. Ich sage das mal ein bisschen juristisch. Denn wir schließen ja gar nicht von dem Begriff auf den Stoff. Den Begriff Byssus, den kannten wir doch alle überhaupt nicht. Dacese kannte den Begriff noch gar nicht. Der hat gesagt, das ist fein, so was Feines wie Spinnenseide, irgendwie wie Spinnenfäden. Niemand kannte diesen Begriff. Also wir haben nicht, wie hier suggeriert wird, von dem Wiener Kongress, wir haben also nicht von einem Begriff ohne Prüfung auf den Stoff geschlossen. Das war genau umgekehrt. Wir kannten alle den Begriff gar nicht. Und dann sagt, okay, was könnte das sein? So, dass also hier einfach ein klassischer Zirkelschluss uns präsentiert wird als wissenschaftliche Erkenntnis. Der Weg war genau umgekehrt. Nämlich der feine Stoff führt zur Überlegung, was könnte das für ein Stoff sein. Und erst Jahre später, Dacese, wie gesagt, wusste nichts von Muschelseide. Erst Jahre später kam man eben auf die Idee, das könnte Muschelseide sein, eine These von Chiara Vigo, die nun wirklich diesen Stoff kennt, verifiziert worden ist. Selbst das ZDF hat den, sagen wir mal, weiß Gott, angreifbaren Bericht Karfreitag 2007, das jedenfalls nicht in Abrede gestellt. Und ich darf darauf verweisen, es gibt immerhin auch die Einschätzung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Zusammenwirken mit dem Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam, das die Qualität von Muschelseide untersucht hat. Und auf der ersten Seite, an ganz prominenter Stelle schon präsentiert, und diesen Mangopego-Schleier als ganz besonders herausragendes Produkt aus Muschelseide ansieht. Ja, also Leute, die den Stoff analysiert haben. So, und die Abbildungen, die weisen auch, wie ich finde, eine große Ähnlichkeit auf. Oben wird das Charakteristische eigentlich aufgeführt, diese einzelnen Eiweißmolekülchen, die eine sehr stabile Einheit bilden, diese kleinen Knüppelchen und Körnchen, könnte man sagen, die findet man auch hier unten. Man kann das vielleicht auf dem Beamer-Bild nicht hundertprozentig sehen, aber hier sieht man auch das. Ich bin jetzt kein Experte und würde da keinen Kolloquium draus machen, aber ich sehe da eine sehr starke Ähnlichkeit. Und dass die Fäden etwas flacher sind, ist ja auch eine Frage des Alters. Und interessanterweise, die Untersuchung am 30. April 2007 von Professor Pietro Baraldi, als der Raman spektroskopisch den Schleier untersucht hat, da reagiert der Laser natürlich auf die Substanz des Schleiers. Und da gab es den üblichen Aufschlag, wie man sie bei Eiweiß, bei tierischem Eiweiß, Klammer auf Muschelseide findet und nicht eben bei anderen Stoffen. Gandinger schreibt da selber, es ist eben nur die Kurve erkennbar, wie sie für eine tierische Faser normal ist. Also im Ergebnis diese These der Konferenz zu sagen, der Begriff Byssus ist anders verstanden worden, ist ohne Substanz, weil von uns oder von Ihnen niemand vom Begriff auf die Substanz geschlossen hat. Es war immer umgekehrt. Zweite These. Es gibt keine Deckungsgleichheit mit dem Grabtuch von Turin. Das ist eine Illusion. Zweite These. Auch das ist eine uralte These von Professor Dietz, der eben das in seinem Beitrag schon von Galileo behauptet hat. Und der hat gesagt, wenn ich nun verschiedene Folien mit bärtigen Mengergesichtern übereinander lege, habe ich immer sowas wie eine Übereinstimmung. Selbst der TV-Beitrag hat damals dem Professor Dietz schon widersprochen und sagte, Professor, so leicht geht das nicht. Ja, wir haben Übereinstimmungen bis in kleinste Details, die mit dem bloßen Auge überhaupt nicht erkennbar sind. Ich muss immer runter. Ja, hier haben wir mal diese typische Übereinanderlegung von Turin und Mangopello. Das haben wir mit Schwester Brandina mit ihrer Supraposition, Professor Resch mit seinen Konkordanzpunkten und auch Professor Jaworski und Fanti in einer relativ frischen Untersuchung hinreichend belegt. Richtig ist, es gibt keine vollständige Kongruenz. Die ist auch niemals behauptet worden. Die Unterschiede zeigen nämlich den Gestorbenen zum Auferstandenen. Es gibt die berühmte 3, die Stirnwunde auf dem Turin-Schleier, die Sie auf Mangopego nicht wiederfinden. Das hat aber nichts damit zu tun, dass beide, in Anführungszeichen, Abbildungen ein und dasselbe authentische und zwar nicht künstlerisch produzierte Gesicht zeigen. Hinzu käme ja die Frage, wie sollte ein Maler Details auf einem Schleiertuch darstellen, selbst wenn es gemalt wäre, die er auf dem Grabtuch mit dem bloßen Auge überhaupt nicht erkennen kann. Jeder, der mal das Thüringer Tuch gesehen hat, mit bloßen Augen, der sieht ja, dass man im Grunde nahezu nichts sieht. Also man sieht die groben Konturen und so weiter, aber die feinsten Details bis hin zu Einbuchtungen im Augenbereich und leichten Schwellungen kann man überhaupt nicht erkennen. Heute mit moderner Technik ja, aber nicht mit dem bloßen Auge. Wie hätte also jemand das tatsächlich imitieren können? Und wenn, das ist ein gutes Argument von Professor Fanti, wie ich finde, wenn jemand tatsächlich, ausgehend von Turin, was aus den dargestellten Gründen eigentlich schon unsinnig ist, aber wenn jemand den Mangopego-Schleier jetzt kopieren wollte und so präzise wie möglich sagen wollte, hätte es sich mehr als aufgedrängt, jedenfalls die Stirnwunde, die 3 zu kopieren. Also die gerade wegzulassen, wäre für einen Fälscher das Dümmste, was er machen könnte, wenn er überhaupt ernst genommen werden wollte oder sein Werk ernst genommen werden wollte. Ja, kein Fälscher würde das einzig Markante, was sie wirklich mit bloßem Auge sehen können, das gerade weglassen, um dann ein anderes Tuch als authentisch zu bezeichnen. Das ist völlig abstrus aus meiner Sicht. Dritte und letzte These. So, jetzt nochmal das entsprechende Mangopego-Bild mit der übereinander gerichteten Turin und der 3 oben auf der Stirn, die der Mangopego-Schleier bekanntlich nicht aufweist. Ja, dann versuchen Sie mal da Details rauszusehen von dem Turiner Tuch und die 1:1 im Mangopego zu fälschen. Das ist einfach Unsinn. Hier macht man ein anderes Bild, wo man es realistischerweise sieht. Beeindruckend, überhaupt keine Frage, authentisch für mich auch keine Frage, aber als Kopiermöglichkeit, als Kopiervorlage vollkommen ungeeignet. Dritte These, auf den Fäden des Schleiers zum Mangopego gibt es Spuren von Farbe, magere Tempera, ohne Grundierung, keine Körperflüssigkeit, die durchscheinenden Konturen sind ein Kennzeichen der Transparenzmagerei, die Durchsichtigkeit ist durch die weiten Leerräume des Gewebes gegeben. Bereits 2007 hat Professor Wolf Florenz darauf hingewiesen, dass das Gemälde von Mangopego ein Werk niederländischen Ursprungs aus dem späten 15. Jahrhundert sein könnte. Nämlich Tüchlein-Malerei von Dirk und Jan Bautz, jedenfalls kein italienisches Vorbild. Der Stil zeigt eben die deutsch geschulte Hand aus der Umgebung von Dirk Bautz mit der Technik des Genres der Tüchlein-Malerei. So die offiziell formulierte dritte und letzte These. Und da kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, also als Jurist, die These, die ist nicht nur nicht bewiesen, sondern da ist wirklich der Beweis des Gegenteils hinreichend erbracht worden. Man sieht ja eindrucksvoll, wie viel Farbe auf dem Tuch ist. Es fehlt schon jegliche nachvollziehbare bzw. nachprüfbare Begründung. Keine einzige der nun wirklich zahlreichen Zerstörungsfall durchgeführten Untersuchungen von unterschiedlichsten Wissenschaftlern hat bislang auch nur ernsthaft den Nachweis von Spuren von Farbe oder magerer Tempera erbracht. Ein gemaltes Bild mit Tempera-Farbe hat nicht einmal, jetzt muss ich schon als Kronzeugen zitieren, hat nicht einmal ZDF-Bericht Karfreitag 2007 behauptet. Vielmehr ist immer das Gegenteil festgestellt worden, nämlich die vollständige Freiheit des Schleiers von farblichen Substanzen. Ob eben UV-Lichtuntersuchungen von Samachikia, von Vittore, mit modernsten Scannern, von Fanti, mit seinen 13 Pigmenten, die bei einer Winkelverschiebung im Übrigen auch schon wieder verschwinden. Ja, und zuletzt eben Baraldi im April 2007, der nichts verifizieren konnte. Es gibt keine organischen Substanzen, die auf eine Bildentstehung schließen lassen. Also dies zu behaupten, Temperafarbe, ist einfach unsinnig. Ich habe mir mal den Spaß gemacht mit Tüchlein-Malerei, soweit man es im Internet überhaupt kriegt. Es gibt ja gar kein Vergleichsexemplar, soweit es Bilder gibt, die zu vergleichen. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die nichts miteinander zu tun haben. Ich habe das der Wagner auch damals gesagt, wer einfach schlecht recherchiert. Ja, das sind zwei Dinge, die werden einfach so behauptet. Niemand hat diesen Schleier gesehen. Da habe ich gesagt, ja, da ist Temperamalerei drauf. Das ist bar jeglicher Substanz. Im Vergleich mit gemalten Bildern könnte der Unterschied nicht größer sein. Und das Fehlen von Blut auf dem Schleier ist auch kein Argument gegen die Authentizität. Denn der Turiner Abdruck ist auch ohne Blut entstanden. Das war nämlich bereits vorher da. Und später ist erst der Abdruck entstanden. Und wiederum noch später der Mangopego-Abdruck. Also die Blutfrage hat mit der Authentizität überhaupt nichts zu tun. Ja, die Wiener Tagung schlussfolgert aufgrund dieser grandiosen Argumente, wörtlich zitiert, somit ist das Artefakt von Mangopello keine Grab, geschweige denn Christusreliquie, sondern ein Gemälde, das nur Verwirrung stiftet. Es ist wissenschaftlich höchst unredlich, dieses künstlerische Produkt mit den Grabreliquien in Verbindung zu bringen, eigentlich ein Betrug, schon starker Tobak, ne, Betrug vorzuwerfen. Da sind die Bücher von Heinrich Pfeiffer und Badde mit größter Vorsicht zu genießen. Da habe ich der Gertrud Fallier gesagt, sie sollte mit solchen Äußerungen etwas vorsichtig sein. Das könnte auch andere Konsequenzen nach sich ziehen. Man kann sich wissenschaftlich streiten, aber sich wechselseitig Betrug vorzuwerfen, oder hier ist es ja einseitig, das wäre eigentlich sehr unsinnig. Über Argumente mag man wissenschaftlich streiten, mache ich auch gerne, auch sehr leidenschaftlich, aber wer eben demjenigen, der mit guten Gründen anderer Auffassung ist, vorwirft, höchst unredlich zu sagen, Verwirrung zu stiften und zu betrügen, der polemisiert wirklich ohne jeden Stil, ohne jedes Niveau, desavouiert sich selbst und dokumentiert eindrucksvoll die weitgehende Inhaltslehre der eigenen Argumentation. Es bleibt die Frage, damit will ich sozusagen meinen ersten Teil hier abschließen, die jeder Mangopello-Leuchner erstmal substanziert beantworten müsste, wie halt ein potenzieller Maler im Mittelalter als Produzent eines Artefakts eben kleinste Spuren in der Detailentsprechung vom Thuringer Tuch auf dem Mangopello-Schleier verewigen könnte, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht. Wie kann ich etwas fälschen, was ich nicht sehe, ohne Technik von heute? Das ist für mich eine Frage, die auch bislang noch niemand beantwortet hat, denn die Syndrome von Turing ist erst ab dem Jahr 1898 durch das berühmte Foto von Secondo Pia ja überhaupt sozusagen wissenschaftlich relevant geworden. Ich darf einen interessanten Aspekt ergänzen. Als ich im letzten Jahr in Turin war, habe ich mal geguckt, wie viele Spuren von Mangopello findest du eigentlich? So, und man geht in die Büchereien und in alle umliegenden Geschäfte und man sieht natürlich ohne Ende Artikel von Turin und von Mangopello, null. Absolute Nulllinie. Ja? Kein Buch, nichts. Also vielleicht habe ich was übersehen, aber ich glaube behaupten zu dürfen, da gibt es nichts. Aber es gibt einen interessanten Aspekt, nämlich ein Fresko in der Kirche, die ganz nah am Johannesdom ist, wo ja das Tuch ab und zu ausgestellt wird, jetzt im letzten Jahr, dann alle 10, 15 Jahre, je nachdem. Das ist die Kirche San Lorenzo am Piazza Castello, unweit des Domes. Da gibt es ein interessantes Fresko in der ersten Seitenkapelle. Da sehen wir eine Darstellung, ich habe dummerweise meinen Laserpointer nicht, weil der kaputt gegangen ist. Unten sieht man die Ankunft des Thuringer Tuches, ja, so. Und oben, nicht ganz präzise erkennbar, aber ich nehme es mir mal ab, ich habe es mir selber angeguckt mit eigenen Augen, oben hält der Engel das Schweißtuch. Damals wusste man noch, dass es zwei Tücher gab. Heute weiß man es in Turin nicht mehr. Das ist extrem auch kirchenpolitische Entscheidung. Und deswegen wird es ganz spannend, dazu komme ich gleich im zweiten Teil, ob und wie die Signale aus Rom, die immer deutlicher werden, vor Mangopello, ob und wie die irgendwann in Turin ankommen werden. Das wird nicht mehr allzu lange dauern. Vielleicht dauert es nochmal 10 Jahre, mag sein, uninteressant. 10 Jahre für uns, meine Damen und Herren, sind ein Wimpernschlag. Also, verzagen Sie nicht, ja, wenn Sie bedenken, was ist in diesen 10 Jahren passiert. Der Siegeszug des Mangopello-Schleiers ist lange angefangen und der ist nicht mehr zu stoppen. Und wir werden dazu zur aktuellen Entwicklung jetzt im zweiten Teil noch was hören. Aber ich denke, jetzt gehen wir erstmal entweder in die Pause oder in die Fragerunde. Ich weiß nicht, wie Sie es vorgesehen haben. Ich stehe für alles jedenfalls zur Verfügung. Und danke zunächst mal für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke vielmals, Herr Doktor, für den ersten Teil dieses wirklich sehr guten Vortrags und sehr informativen Vortrags. Ich werde es auch einmal probieren, nur habe ich Ihr Stimmvolumen nicht, ohne Mikro zu sprechen. Ja, wenn Sie Fragen haben, Herr Doktor ist gerne bereit zu antworten. Wenn nicht, machen wir eine kurze Pause und werden dann, glaube ich, um 16 Uhr haben wir angesetzt, den zweiten Vortrag hören.
Da macht es ja auch Sinn, dass es vielleicht länger Fragen gibt und Diskussionen, das am Ende des Gesamtvortrags
oder auch machen. Am Ende des Gesamtvortrags, weil vielleicht einiges geklärt wird, was jetzt noch offen ist. Dann machen wir so, machen wir Pause und 16 Uhr geht es hier weiter. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja.